Hallo?
Hallo?
Spreche ich mit Frau Dr. Falkenberg?
Richtig.
Hallo, der Herr Drozsák.
Jean-François Drozsák ist ein engagierter Künstler. Seit Jahren setzt sich der Theatermacher in Schulprojekten und anderen Aktionen für gesellschaftlichen Dialog und gegen Rechts ein. Und Karin Falkenberg ist die Leiterin des renommierten Nürnberger Spielzeugmuseums.
Ja, es ist sicherlich für Sie ein kleines Abenteuer, weil wir hatten Sie.
Und bei diesem Telefonat im Dezember 2022, da steht ein Elefant im Raum.
Aber Sie wissen ja noch nicht genau, was es genau geht. Oder vielleicht doch halb oder wie auch immer.
Okay. Legen Sie los.
Sie haben ja bei uns in der Ausstellung Raubkunst an der Norris, haben Sie ja drei Objekte zur Verfügung gestellt. Beziehungsweise wir durften sie bei Ihnen klauen.
Richtig, das sind drei Spielsachen, die aus dem Spielzeugmuseum geraubt wurden.
Was die Museumsdirektorin jetzt gleich am Telefon erfährt, das wurde ihr vorher monatelang verschwiegen, obwohl es längst feststand.
Und wir würden sie Ihnen gerne zunächst einmal nicht zurückgeben.
Das alles ist Teil eines Planspiels.
Warum bekommen wir sie nicht zurück?
Ein Spiel, das Verwirrung stiften möchte, das aufrütteln möchte, das dazu dienen soll, dass sich Perspektiven verschieben und Verständnis gefördert wird. Aber wie gesagt, erst einmal ist alles ein wenig verwirrend. Zeitsprung, 3 Monate vorher. Die Aktion beginnt.
Also wir sind bei Agavi, das ist quasi eine Antidiskriminierungsstelle und wir holen heute das Jubiläumsschild ab.
Vanessa Omoigi gehört auch zur künstlerischen AktivistInnengruppe, die sich das Planspiel ausgedacht hat. Gerade ist sie auf dem Weg zu den Büroräumen des Nürnberger Vereins Agavi. Das ist der Dachverband für die migrantischen Beiräte in Bayern. Für Vanessa Omoigi als schwarze Person sind Ungerechtigkeiten und Kränkungen, die noch auf die Zeit des Kolonialismus zurückgehen, Tag für Tag präsent. Nur ein Beispiel, die Mohrengasse, die es in Nürnberg und in vielen anderen Orten gibt. Für Schwarze ist dieser Name eine Beleidigung. Vielen Weißen ist er nur ein Achselzucken wert. Die AktivistInnen wollen den weißen Blick schärfen für eine schwarze Sichtweise auf den Alltag.
Hat es geklingelt? Hat gar nichts gehört?
Auch Vanessa Omoigi weiß mehr, als sie sagt, über das, was sie für die nächsten Monate geplant hat. Was sie im Moment sagt? Liebe Agavi-Verantwortliche, wir würden uns gern für eine Ausstellung ein symbolträchtiges Objekt bei euch ausleihen. Eins, das für eure Arbeit und eure Werte steht. Was sie nicht sagt? Mit der Ausstellung wollen wir provozieren. Es wird die Persiflage einer Völkerschau, bei der mit bewusst falschen Interpretationen ein verzerrtes Bild der Ureinwohner Frankens gezeichnet werden soll. Und sie sagt auch nicht, dass die Aktionsgruppe nach der Ausstellung die Exponate einsacken will und damit eine fiktive Raubkunstdebatte in Gang bringen möchte. Nur eben mit umgekehrten Vorzeichen. Es sollen die Franken sein, die ihre eigenen Wertgegenstände bei den schwarzen AktivistInnen zurückfordern müssen. Das ist das Design des Planspiels.
Hallo, ich bin die Vanessa Moigi.
Hallo.
Empfangen wird die Aktivistin von Lydia Taylor und Hansa Diemann von Agavi. Im Flur stehend erklärt sie noch einmal das Konzept.
Dementsprechend haben wir auch nach langem Überlegen was ausgewählt.
Genau, ja. Etwas, was uns auch schon sehr wichtig ist. Aber jetzt mit dem Ablaufen bleibt das ja so bei dem Vorhaben oder gibt es vielleicht Sachen, worauf wir jetzt so bei der praktischen Umsetzung des Ganzen noch achten müssen?
Also ob wir es quasi nur abholen? Oder? Ja,
genau. Eine Fangfrage. Als würde der Vereinsvorsitzende etwas ahnen. Man muss dazu sagen, er kann durchaus etwas ahnen. Denn die Vorabanfrage per Brief war überschrieben mit dem Titel Raubkunst an der Norris. Raubkunst. Auch von einer verspielten Entwendung steht etwas im Text. Selbst wenn das Fragen aufwirft, die will Vanessa Omoigi zu diesem Zeitpunkt im September noch nicht beantworten. Sie lenkt stattdessen ab.
Genau, wir holen es jetzt ab und würden es dann ausstellen in der Nordkurve. Und zwar ab 21. Oktober wird die Ausstellung sein. Wahrscheinlich bis Dezember ungefähr, wenn das okay wäre, wenn wir das so lange bekommen.
Ja, das geht.
Ja, ist in Ordnung. Genau.
Die Nordkurve ist ein Ausstellungs- und Performance-Raum in Nürnberg. Der Showroom von Jean-François Drozsák.
Dann nehmen wir euch mit.
Alles klar.
In unserem Besprechungsraum.
Nach diesem herzlichen Gespräch mit dem ein oder anderen Herumdrucksen, schließlich kann man davon ausgehen, dass allen mehr durch den Kopf geht, als sie offen sagen wollen, nach dem Gespräch im Flur findet in einem der Räume die feierliche Übergabe statt.
Also ich habe es jetzt in so einen Karton reingepackt und übergibt es jetzt in eure verantwortungsvollen Hände und sind gespannt, wie wir es zurückbekommen.
Vielen Dank, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall und natürlich seid ihr auch herzlich eingeladen, dann zur Ausstellung zu kommen. Da schicken wir noch eine Einladung raus.
Genau.
Wenn man ehrlich ist, eine Aneignung von Raubkunst stellt man sich weniger harmonisch vor, oder?
Ja, dann bringen wir euch noch gut raus und verabschieden euch ganz herzlich und wir sehen uns wieder.
Auf jeden Fall.
War jetzt fast einfacher als gedacht, oder?
Es war ein sehr, sehr einfacher und sehr angenehmer Raub. Und ich muss auch sagen, mir fällt es manchmal auch total schwer, den Leuten nicht direkt zu erzählen, was wir vorhaben. Aber natürlich wird das ganze Projekt kaputt machen, wenn man es immer direkt sagt, dass es Raubkunst ist und wie man es dann ausstellen wird. Deswegen, ja, muss man geheim halten.
Das Spiel nimmt also seinen Lauf. Und auf beiden Seiten stellen sich taktische Fragen, klar. Das fängt schon bei der ersten Frage an. Mache ich da mit?
Und wir haben dann intern so ein bisschen überlegt und eigentlich sofort gesagt, ja, es ist ein cooles Projekt und wir machen da gern mit.
Das ist Andreas Lurz, der katholische Stadtdekan von Nürnberg. Insgesamt 8 Institutionen entscheiden sich wie er und stellen dem Projekt Objekte zur Verfügung. Andere ignorieren die Anfrage der AktivistInnen oder lehnen sie ab. Zu heiß das Pflaster der Raubkunstdebatte, so scheint es. Denn für alle Institutionen der Stadtgesellschaft ist das, was an dem Projekt in diesem Stadium interessant ist, zugleich das, was gefährlich wirkt.
Dinge herauszunehmen aus unserem alltäglichen Kontext und die in einen neuen Kontext dann einzubauen und dann gucken, was dann eben daraus wird. Und das ist auch mit diesem Begriff der Raubkunst, der ja doch sehr anstößig ist, da vielleicht im Letzten etwas Positives noch, was Spannendes dann eben rauszulesen.
Aber wie die SpielmacherInnen das machen werden, das weiß noch niemand. Deshalb ist die Auswahl des zu raubenden Objekts eine schwierige Entscheidung für die Institutionen. Man will ja auf der guten Seite der Geschichte stehen.
Und die Idee, die wir dann hatten, war, das Ganze mit dem Thema eine Welt, mit unserem Weltladen zu verbinden, mit dem Thema Gerechtigkeit, mit dem Thema Menschenrechte. Und dann haben wir uns etwas ausgesucht von einem Projekt, das wir vor einiger Zeit gestartet haben. Friedensbuchstaben.
Also ein F, ein R, ein I und so weiter.
Das heißt, können Sie sich so vorstellen, diese Buchstaben Frieden, die wurden aus Holz hergestellt von einer Berufsschulklasse. Und die kann man als Aufsteller mitten in die Stadt dann eben hineinstellen. Oder man kann sie dann zum Beispiel an Schulklassen dann geben.
Und diese Buchstaben, 5,50 Meter ist das Wort breit, hat er jetzt an eine Truppe gegeben, die ein Projekt namens Raubkunst an der Noris plant.
Etwas wird geraubt, etwas wird in einen anderen Kontext gestellt und am Ende wird natürlich alles wieder gut aufgelöst und es kehrt alles gut zurück.
Das klingt fast schon zu optimistisch, wenn man weiß, wie die AktivistInnen mit den Objekten umgehen wollen. Stellt der Stadtdekan sich die Aktion vielleicht doch etwas zu versöhnlich vor?
Ach cool, du hast es sogar eingerahmt, oder war die schon?
Das hat er eingerahmt.
Ach, der Markus König hat es eingerahmt.
Genau, er hat es eingerahmt, das ist die Einbürgerungsurkunde. Und hat uns noch gebeten,
Bestandsaufnahme im späteren Ausstellungsraum. Ein Inventar der geraubten Kunst. Da ist das Muster einer Einbürgerungsurkunde, überlassen vom Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Markus König.
Stell mir das einfach dort hin, oder? Diese Kiste hier, die ist vom Menschenrechtsbüro. Ja, und hier haben wir quasi den Nürnberger Preis für diskriminierungsfreie Unternehmungskultur.
Akim Gubara ist der Dritte im Bunde. Er, Vanessa Omoigi und Jean-François Drojak sind alle drei in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland engagiert. Dieser Verein macht sich für die Belange der afrodeutschen Minderheit stark. Heute, an einem Tag Anfang Oktober, überlegen die KünstlerInnen, wie sie die geraubten Ausstellungsstücke präsentieren möchten.
Und hier noch der Menschenrechtspreis.
Fucking, die haben uns den Menschenrechtspreis.
Ja.
Wir haben den Menschenrechtspreis.
Wir haben den Menschenrechtspreis, genau.
In gut 2 Wochen findet die Vernissage statt.
Ja? Weil wir versuchen ja, ein primitives Bild zu zaubern von den Nürnbergern oder von den Franken. Und danach sind diese Sachen so ein bisschen schwierig auszustellen, finde ich. So, weil die so zeigen, hier ist noch was Positives. Ja. Aber natürlich müssen wir es machen. Und die Frage ist, wie wir das dann schaffen auch.
Ja, das tut uns selber weh. Ja.
Auf Teufel komm raus will die Gruppe die Objekte so deuten, dass das fränkische Volk dabei schlecht wegkommt, wie ein primitives Volk.
Wir wollen ja den Franken so ein bisschen als Puritaner darstellen, also jemand, der so mit Moralismen und sowas um sich wirft, der sich selbst züchtet. Und dann passt so ein bisschen tatsächlich so Menschenrechtsstatue und sowas, passt schon ein bisschen wieder rein, weil man sich dann quasi als ein Guter ausgibt. Wir vergeben hier Menschenrechtspreise, wir haben hier eine diskriminierungsfreie Organisationskultur und sowas, bla bla bla. Und damit reinigt man sich ja auch letzten Endes wieder frei von dem Unmoralischen. Deswegen, so ein bisschen könnte man da schon, glaube ich, so flippen. Kommt nur auf die Erzählung an. Aber an sich sind das sehr gute Objekte. Und das also,
ich finde, man kann das auch komplett umdeuten. Das muss man gar nicht als Menschenrechtspreis präsentieren.
Doch, finde ich schon, dass man das machen muss. Weil wir sind ja eine Persiflage.
Ja, aber warte mal kurz. Ich habe nämlich einen Text zu dem Buchstaben Frieden. So, genau. Weil ich habe mich gefragt, also können wir in dieser Arroganz, in der wir sind, uns gar nicht vorstellen, dass sie einen Friedenspreis haben, obwohl man sieht, dass es ein Friedenspreis ist. Oder der Begriff Frieden, den habe ich umgenannt in Ridefen.
Was heißt es?
Ja, genau. Das ist jetzt mal die Frage. Ridefen ist 23 Kilogramm und 60 Gramm schwer. Es handelt sich um ein
Die Umdeutung der Ausstellungsgegenstände soll also allen voran durch die Begleittexte passieren. In diesem Entwurf bezeichnet Jean-François Drojak die Franken als Federweiße, wegen des Frankenweins, aber auch weil Federweiße. Und er macht aus den Buchstaben Frieden eine fiktive Droge namens Ridefen, die sich die Federweißen immer sonntags nach kultischen Veranstaltungen zuführen.
Die Sippe verabschiedet sich gegen Mittag, um Ridefen in der Kleinfamilie einzunehmen. Singles sind dabei außen vor, da sie als unrein gelten. Also das ist jetzt ein Beispiel. Ich nehme das, diese vier Buchstaben, setze sie um und in der Art, wie ich sie interpretiere, wirkt es, als ob das ein dummes Volk ist.
Also ich bin schon dafür, dass wir aber das nicht zu sehr aus dem Kontext reißen. Die katholische Kirche gibt es uns, erzählt uns eine Geschichte, ja, Frieden, und das haben wir mit Schülern gemacht und bla bla bla. Und jetzt setzen wir aber quasi die katholische Kirche oder die Kirche an sich in den Kontext von Raubkunst und Kolonialismus. Ja, die waren ja missionierende Menschen dort und haben dort meistens eben keinen Frieden gebracht, sondern eben sich eher Feinde gemacht. Und tatsächlich ist ein Anagramm von Frieden Feinde.
Frieden?
Also nicht mit sieben, F- nicht mit sieben Buchstaben, sondern mit sechs.
I, I, N, D, E und R kommt weg.
Ja, R kommt weg.
Bis zur Vernissage sind noch einige Entscheidungen zu fällen.
Dann ist die Frage, ob die Leute sich dann noch wirklich mit dem, was danach kommt, auseinandersetzen wollen, weil das zu provokativ ist. Für jemand in der katholischen Kirche ist es provokativ. Der Stadtdekan ist ja eingeladen, der kommt her. Der weiß ja, er hat uns etwas gegeben und dann wird er konfrontiert mit einer Aussage.
Also ich finde schon, dass sie sich angegriffen fühlen sollen, tatsächlich. Bist du katholisch?
Nein, darum geht es gar nicht, sondern ich glaube, das ist jetzt die spannende Frage, bleibt es ein Planspiel? Wollen wir subtiler rangehen, über Federweißen reden oder über eine Droge in irgendwelchen spirituellen Zusammenhängen? Um dann das Spiel erst zu beginnen, nämlich dass wir es nicht ihnen zurückgeben. Oder sind die dann von der Ausstellung schon so voll, dass sie gar nicht mehr diskutieren wollen?
Die Nordkurve in der Nähe des Nürnberger Plärrers ist ein Raum mit großen Schaufenstern zur vielbefahrenen Straße hin. Im kleinen Ausstellungsraum sind die Objekte dicht gedrängt. Manche hängen an der Wand. Eine Schaufensterpuppe mit fränkischer Tracht und Fettwanst sogar von der sehr hohen Decke. Viele junge Leute in ihren 20ern oder 30ern sind zur Vernissage gekommen. Aber nicht nur. Vereinzelt sind auch Ältere hier. Einige VertreterInnen der Institutionen, die beim Planspiel mitmachen, sind auch da.
Wir sind im Spielzeugmuseum ebenfalls beraubt worden unserer fränkischen Kunstwerke. Und zwar insbesondere natürlich Spielzeug. Nürnberger Blechspielzeug ist entwendet worden und eine Puppe und ein kleiner Herd. Und natürlich ein klassisches Schuko-Spielzeugauto. All das ist jetzt hier in der Ausstellung.
Karin Falkenberg, die Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseums, steuert die rechte Raumecke an, in der ihre Leihgaben ausgestellt sind.
Ja, das Coole ist, dass der gesamte Blick umgedreht wird. Also nicht mehr wir weißen Europäer, Kolonialistinnen, Kolonialisten gehen irgendwo hin und rauben Kunst, sondern wir werden hier in Franken in unserer Heimat beraubt und unsere Objekte werden interpretiert. Und zwar so, wie wir es nie tun würden, sondern wie nur der Blick von außen es ermöglicht. Und diese Brechung im Blick bewirkt, dass man plötzlich auch erkennt, was für wilde Interpretationen teilweise Ethnologinnen und Ethnologen in den früheren Jahrhunderten und vielleicht auch bis heute machen.
Während sie sich weiter umschaut, betreten die Hauptpersonen des Abends die kleine Bühne. Alle drei tragen heute beige Safari-Kleidung, diese Abenteurer-Westen mit vielen Taschen und Hüte mit breiter Krempe und Gummizug am Kinn.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen in der Nordkurve. Wir haben für Sie heute in der Tradition der Völkerschauen eine Präsentation des Franken. Seit Monaten sind wir hier bereits an der Noris.
Jean-François Drojak erklärt das Setting des Planspiels, aber in seiner Rolle als Leiter einer kolonialen Forschungsexpedition.
Artefakte dieser Kultur.
Er verzieht das Gesicht. Ein Spiel mit dem Publikum startet, bei dem anfangs alle ihre Plätze noch ein wenig suchen. Auf der Bühne, aber auch davor.
Und deswegen haben wir uns gedacht, wir klauen oder entwenden, wir nehmen es.
Wir sammeln es
und stellen es aus.
Eine Doktrin scheint das eingeborene Volk in Franken besonders zu prägen. Puritanismus. Die ForscherInnen stellen ein Ausstellungsstück nach dem anderen vor. Ab und zu schaffen sie es einen Augenblick lang nicht ganz, ihre Rolle durchzuziehen.
Also der Franke will sich nicht amüsieren. So. Und diese puritanische Geisteshaltung, die zieht sich gewissermaßen durch den Asphalt dieser Straße. Also, wenn man mal ein Auto fährt hier, dann sieht man, dass man gar keinen Spaß hat. Und diese Kirche, wie gesagt, spielt eine große Rolle. Die haben uns die sogenannten Friedensbuchstaben gegeben. Natürlich gab es auch schon in
der Akin Gubara wird an dieser Stelle der Performance etwas langsamer, spricht bedächtig. Er wirft der Institution Kirche vor, am Raub sakraler Objekte aus den damaligen Kolonien mitgewirkt zu haben. Er deutet auf die Friedensbuchstaben, die in einer Ecke des Raums stehen, in der richtigen Reihenfolge.
Aber eigentlich müsste man sie umstellen. Ein Anagramm der Friedensbuchstaben ist auch Feinde. Weil indem man sich eben Buchstaben oder sakrale Objekte oder sonstiges klaut, macht man sich über Generationen hinweg Feinde. Und somit möchten wir das auch kurz mal hier umändern.
Akin Gubara und Vanessa Omoigi steigen von der Bühne, bahnen sich einen Weg durch die Menge und sortieren die großen Holzbuchstaben neu.
Das ist die Essenz letzten Endes. Die Feindschaft, die ewige Feindschaft. Was haben wir noch für schöne Sachen?
Man hat den Eindruck, in diesem Moment fällt Druck von Akin Gubara ab. Er hat sie durchgezogen, die vorab intern viel diskutierte Provokation.
Ja, das finde ich ja wunderbar. Ich glaube, Sie sind überzeugt davon, dass wir weitermachen müssen. Sie sind sicherlich jetzt durch diese wissenschaftlich fundierte Ausarbeitung davon überzeugt, dass der Franke uns braucht.
Eine knappe halbe Stunde dauert die Präsentation. Im Laufe der Zeit verändern sich die Lacher des Publikums. Sie werden zu schamvoll erstickten Lachern.
Kaufen Sie unsere Aktien!
Und dann ist die Performance beendet.
Schönen Abend!
Die Schwarzen im Raum und die Menschen mit Migrationshintergrund haben sich teilweise schlapp gelacht. Und ich hatte so den Eindruck, bei allen Weißen war so ein bisschen das Lachen erst verhalten. So, huch, was passiert denn hier? Und ja, dann hat es sich aber gelöst. Ich fand es cool. War eine tolle Rede.
Dankeschön.
Für die Spielzeugmuseumsdirektorin Karin Falkenberg ist es ja gar nicht so schwer, begeistert zu sein. Ihre Institution wurde ja auch nicht frontal angegriffen. Allenfalls überkommene Denkmuster, die im Spielzeug stecken. Aber das ist ohnehin eins ihrer Forschungsthemen. Schwieriger ist es an diesem Abend sicherlich, in der Haut des katholischen Stadtdekans Andreas Lurz zu stecken. Er findet die Performance
anders, als ich es gedacht habe, provozierend, enthüllend irgendwo. Es macht so aufmerksam auf vielleicht so unsere eigenen Verlogenheiten, die wir in allen möglichen Institutionen ja eigentlich haben. Und das fand ich jetzt auf eine sehr gut gemachte Art eigentlich präsentiert. Also ich glaube, wir müssen uns dann immer wieder selber hinterfragen bei dem, was wir machen, auch mit den besten Absichten. Ne? Vielleicht setzt man sich manchmal doch zu leicht auf ein hohes Ross dann. Also nicht nur bei unseren Buchstaben, sondern auch bei dem, was wir sonst in unserem Alltag dann tun.
Bei Bier, Wein und Kennenlern-Smalltalk wird jetzt besprochen und verarbeitet, was das Publikum gerade erlebt hat. Und auch die AktivistInnen ziehen sich kurz aus dem Trubel zurück und reflektieren.
Aus meiner Perspektive ist ja genau das, was wir erreichen wollten, dass er sich Fragen stellt, die er noch nicht beantworten kann. Das heißt, dass wir einen Denkprozess angestoßen haben über diese Doppeldeutigkeit. Und das ist genau das, was wir wollten. Also das macht mich sehr glücklich, es zu hören.
Ich bin ja selber katholisch und wir leiden alle an unserer Kirche. Und ich glaube, dass er das nicht übel genommen hat, sondern das sind auch seine eigenen Dilemmas, die er hat als Stadtdekan. Ich glaube, dass auch die Institutionen, die mitgewirkt haben und die hier sind, diesen Dialog wünschen.
In den 3 Monaten, die auf die Vernissage folgen, führen die AktivistInnen immer wieder kleine Gruppen durch die Ausstellung. Schülerinnen und Schüler, Partygänger, die in der Nordkurve einen privaten Geburtstag feiern und die Ausstellung als Kulisse vorfinden. Und Vertreterinnen der Institutionen, die an der Vernissage nicht teilnehmen konnten. Wie Helga Riedl vom Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg.
Der Akim, der hat dann so ganz fröhlich erzählt, das sogenannte Menschenrechtsbüro, das verleiht halt da einen Preis. Und ich habe schon gemerkt, das hat mich dann total verletzt, weil ich mir gedacht habe, oh, wir sind doch eigentlich auch die Guten und wir arbeiten doch auch zu den Themen Rassismus und Diskriminierung. Und habe dann irgendwann hab ich dann schon gemerkt, ja, es ist ja bei der Raubkunst so, ja, du hast keine Chance, dich zu rechtfertigen. Du wirst in eine Schublade gesteckt und da, ja, steckst du dann. Und wenn das aber was ist, wo ich viele Jahre einfach dran arbeite, hat mich das schon aufgewühlt, muss ich schon sagen.
Die Ausstellung regt also nicht nur zum Diskurs an, sondern verteilt auch Rederechte und Schweigegebote. Umgekehrt zur üblichen Rollenverteilung. Und irgendwann tritt das Projekt eben in die nächste Phase ein.
Hallo?
Hallo?
Spreche ich mit Frau Dr. Falkenberg?
Jean-François Drojak informiert die beraubten Institutionen über die Modalitäten der Restitution.
Ah, okay. Was muss ich denn tun, dass ich die Objekte zurückbekomme?
Wir hätten gern von Ihnen eine Rechtfertigungsschrift. Also ich hoffe, Sie...
Die Museen, Behörden etc. müssen in einem Schreiben an die Raubkunsttruppe darlegen, warum sie ihr Eigentum zurückfordern. Und sie sollen sich 100 Jahre in die Zukunft projizieren. Wie würden Sie argumentieren, wenn Ihnen diese Objekte vor langer Zeit geraubt worden wären? Sie persönlich also vielleicht nie gesehen hätten?
Klasse. Okay, vielen Dank für das vergnügliche Gespräch.
Ciao, ciao.
Ciao.
Die war aber richtig gut vorbereitet.
Die Direktorin des Spielzeugmuseums wusste ja spätestens durch die Vernissage-Performance, welche Rolle ihr zugedacht ist.
Also, ich glaube, wenn alle so drauf wären, bräuchte man die Ausstellung nicht.
Am Ende lassen sich alle Institutionen darauf ein. Sie begründen schriftlich, warum ihre Objekte restituiert werden sollten. Der Stadtdekan spricht in seinem Rechtfertigungsschreiben von einer widerrechtlichen Erbeutung. Außerdem schreibt er, wir empfinden es als fragwürdig, dass Sie uns auffordern, mittels eines Rechtfertigungsschreibens unser Ansinnen auf Rückgabe zu begründen. Kurzum, er spielt mit. Er versetzt sich in die Lage eines Beraubten. Das Rechtfertigungsschreiben des Bürgermeisteramts dagegen ist kurz und lapidar. Da heißt es nur, dass der Stadt Nürnberg die Möglichkeit der Einbürgerung genommen wird, malen wir uns lieber nicht aus. Wenige Wochen später ist der Moment im Spiel gekommen, bei dem die Karten offen auf den Tisch gelegt werden.
Guten Morgen.
Bei einer Podiumsdiskussion reflektiert die Truppe, ganz ernsthaft und ohne Rollenspiel, ihre Erlebnisse aus den letzten Monaten und diskutiert mit VertreterInnen aus Politik, Museumsbetrieb und Aktivismus, wie ein Umgang mit Raubkunst und, noch weiter gedacht, eine Dekolonisierung der Gesellschaft funktionieren könnten.
Sondern es geht darum, diese Vergangenheit, die uns eben bis heute auch noch verfolgt, zu überwinden. Und deswegen entscheiden wir uns dafür, auf jeden Fall alle Dinge, die wir geraubt haben, alle Kunstobjekte an die Besitzer zurückzugeben.
So, Judith, schaust du mal, bin ich am...
Du bist genau am Menschenrechtspreis. Oh, nee, das geht nicht. Ist nicht gut. Ein Schritt zurück ist manchmal ein Schritt nach vorne. Sehr gut.
Im Ausstellungsraum wird gerade abgebaut, um die Objekte zu restituieren. Und dann spielt in dieses Nürnberger Planspiel noch eine völlig unvorhergesehene Komponente hinein. Eine sehr reale, eine von internationaler Bedeutung.
Wir haben in den vergangenen Jahren von Ihnen gelernt, dass das, was wir nun zurückgeben, ein Teil Ihrer Geschichte, ein Teil von Ihnen ist.
An diesem frühen Dienstagnachmittag kommen weder die nigerianische noch die deutsche Seite aus dem Schwärmen heraus. In einem feierlichen Akt überreichen Bundesaußenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth 22 Benin-Bronzen an Nigeria.
Und genau an diesem Tag findet auch in Nürnberg eine Restitution statt.
Es war keine Uhrzeit, nicht vereinbart, nur der Tag. Und er war dann irgendwann mit einem Kleintransporter vor der Tür gestanden.
Er, das ist Jean-François Drojak. Sie, das ist Inge Rehm, die Leiterin des katholischen Weltladens Fenster zur Stadt. Die Friedensbuchstaben gehören eigentlich ihr.
Ich habe das Wägelchen aus dem Keller geholt, wo die gut draufpassen, und dann haben wir sie miteinander da aufgeladen, aus dem Auto raus, auf das Wägelchen drauf, und dabei haben wir uns dann halt einfach nochmal unterhalten. So ein ganz klein bisschen, wie sich das anfühlt für diejenigen, die diese Kulturgüter verloren haben, das habe ich schon gemerkt. So ein klein wenig zumindest.
Jo. Sie wundern sich vielleicht, aber ich möchte gerne den Menschenrechtspreis zurückgeben. Wir brauchen ihn nicht mehr.
Nach und nach finden die identitätsstiftenden Objekte ihren Weg zurück.
Kommt doch mit ins Büro.
Nach außen hin wird es erst einmal ruhiger. Aber das Team arbeitet gemeinsam mit dem Spielzeugmuseum an einem Ausstellungskatalog, eine Retrospektive auf das Experiment. Und Jean-François Drojak hat als belgischer Staatsbürger Kontakte in einem belgischen Ministerium. Er möchte die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit auch dort voranbringen. Mit seinen Erfahrungen aus Nürnberg.
Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrand. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.